Inforadio Podcast.
Diese Woche hat die Runde der Länderchefs und Chefinnen mit der Kanzlerin getagt. Rauskam, der Lockdown bleibt erstmal. Für viele Branchen heißt das, die Geschäfte bleiben zu. Nur eine Branche kann sich freuen. Ab dem 1. März heißt es runter mit der Lockenpracht. Die Friseure dürfen wieder öffnen. Wichtig für Ältere, auch für die Hygiene, sagt die Kanzlerin. Das Recht auf eine anständige Frisur sei eine Frage der Würde, sagt sogar Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU. Das berührt also Wertefragen, nicht nur die Frage der Würde, sondern auch die von Gerechtigkeit und Fairness. Und da passt auch eine andere Debatte hinein, nämlich die um die sogenannten Impfdrängler. Strafen fürs Drängeln, ja oder nein? Das sind Themen ganz nach dem Geschmack von Julian Niederrümelin. Er ist Risikoethiker. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Fangen wir mal mit den Impfdränglern an. Patientenvertreter, die Grünen, aber auch der Gesundheitsminister finden Sanktionen angebracht. Was sagen Sie? Soll der Bürgermeister, der sich vordrängelt, bestraft werden? Und wenn ja, wie?
Ja, alle, die jetzt gegenwärtig die Priorisierung, die ja aus guten Gründen beschlossen wurde, nämlich die zu schützen, die das höchste Risiko tragen, wenn wir schon zu wenig Impfstoff haben, dann haben die Priorität, weil das verhindert Todesfälle und schwere Erkrankungen. Alle diejenigen, die das jetzt unterlaufen, das tun allerdings auch Kliniken, wie zahlreiche Berichte belegen, bis hinunter zu studentischen Hilfskräften wird gegenwärtig geimpft und damit fehlt Impfstoff für diejenigen, die es am meisten benötigen. Das gilt selbstverständlich für Politiker und andere auch. In Deutschland haben wir das beschlossen. In Italien war es anders. Da kommen Soldaten und Politiker und so weiter in die erste Priorität. Aber in Deutschland haben wir das beschlossen. Da muss das auch durchgesetzt werden.
Kommen wir mal zu den Friseuren. Die dürfen ab 1. März wieder öffnen, andere nicht. Ist die Dauerwelle sozusagen mehr wert als, sagen wir, ein gutes Essen im Restaurant?
Ja, also generell bin ich der Auffassung, wir müssen schon hinschauen, wo sind Risiken. Wir legen großen Wert darauf, dass die Medizin evidenzbasiert vorgeht. Was heißt das? Man schaut hin, wo bestehen, bei welchen Therapien, bei welchen Erkrankungen, welche Risiken und gehen dann so vor, dass diese Risiken bekämpft werden. Das haben wir jetzt wieder in dem zweiten Lockdown oder dritten Lockdown, je nachdem wie man zählt, nicht berücksichtigt. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Große Museen, riesige Räume, bestens airconditioned, praktisch keine Touristen. Das heißt, die stehen leer. Warum soll der Mensch dann in diesen schwierigen Phasen des Lockdowns nicht einmal in seine örtliche Pinakothek zum Beispiel gehen? Überhaupt nicht nachvollziehbar. Das Gleiche gilt für Einrichtungen, die gute Maßnahmen vorgesehen haben, ja, die sicherstellen, dass sich die Leute nicht infizieren können. Ob das bei Friseuren nun ausgerechnet ein sicherer Ort ist, weiß ich nicht. Und das Argument mit der Würde, das fällt einem ja sofort wieder auf die Füße, weil es gehört auch zur Würde des Menschen, dass er zum Beispiel sich treffen kann, religiöse Praxis ausüben kann. All das ist gegenwärtig unterdrückt.
Ja, das ist ja alles auch nicht so richtig logisch. Die Friseuse rückt mir ja viel näher auf die Pelle als die Mona Lisa, sagen wir, oder die Schuhverkäuferin.
Ja, das sehe ich auch so. Wahrscheinlich ist einer der Hauptgründe der, dass da eine Art Schwarzarbeitspraxis um sich gegriffen hat. Viele laufen ja mit gepflegtem Haar herum und man das vor allem jetzt unterbinden wollte.
Das Messen mit zweierlei Maß, das ist ja ein gefundenes Fressen für die Anwälte. Schließlich sind wir ja eigentlich alle gleich vor dem Gesetz und haben auch die gleichen Rechte, auch Menschenrechte. Erwarten Sie da eine Klagewelle?
Also auch in dem ersten Lockdown hat es eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen gegeben. Die Politik hat die Gefahr von Niederlagen vor Gericht dadurch klein gehalten, dass sie in dieser zweiten oder dritten Phase oder sagen wir kurz in der zweiten Welle jetzt im Winter immer nur zeitlich sehr befristete Maßnahmen ergriffen hat, was manchmal auch als Salamitaktik kritisiert wurde. Und sie hat es bislang, und das ist mein Punkt, an dem ich mich wirklich ärgere, bislang verabsäumt, Kriterien zu formulieren. Also sie kann natürlich nicht sagen, ab wann wird geöffnet. Aber sie kann sagen, unter welchen Bedingungen wird geöffnet. Und das hat sie verabsäumt. Sie hat sich nicht vorbereitet auf die zweite Welle, die von vielen erwartet wurde. Sie hat die Gesundheitsämter nicht digitalisiert. Sie hat die Schulen nicht vorbereitet. Ich habe im Sommer davor gewarnt, dass wenn wir so weitermachen, wir in eine Sackgasse geraten und ein zweiter Lockdown unausweichlich sein wird. Da wurde mir massiv entgegengehalten, das würde doch niemand beabsichtigen, wie ich denn auf diese verrückte Idee käme, dass es einen zweiten Lockdown geben könnte. Jetzt ist er da und wir tapern wieder ohne klare Kriterien in dieser Krise. Das Kriterium muss natürlich in erster Linie sein, wie sieht es um den Gesundheitszustand der Bevölkerung aus? Wie viele Menschen sterben? Es sterben immer noch sehr, sehr viele. Da ist allerdings eine zeitliche Verzögerung dabei. Wie viele kommen in die Kliniken? Wo sind in welchen Regionen welche Risiken? Man schaue nach Italien, die haben 21 Kriterien. Durchschaut nicht jeder, aber funktioniert ziemlich gut. Und dann wird je nach dem örtlichen Risiko entschieden. Und vor allem, wenn jetzt die Impfkampagne, die ja sehr langsam in Gang gekommen ist, Erfolg hat, dann heißt das, dass das Risiko von Covid-19 dramatisch absinken muss, weil rund 90% aller Todesfälle jenseits von 70 sind. Hm. Und das heißt, wenn die ersten beiden Prioritätsgruppen geimpft sind, dann müsste nach Adam Riese die Letalität von Covid-19 auf 1/10 absacken und wäre damit weit unter der einer saisonalen Grippe.
Aber da Sie Kriterien ansprechen, Herr Niederrümelin, es gibt sie ja, den sogenannten Inzidenzwert. Da ist jetzt angepeilt eine Marke von 35 Infizierten auf 100.000 Menschen in 7 Tagen. Das ist doch ein Kriterium.
In ganz Deutschland ist das, so ist es ja bislang gedacht. Also erstens mal muss man lokal unterscheiden. Zweitens, wir kennen die Inzidenz nicht. Der Inzidenzbegriff, den wir verwenden, ist falsch. Wir wissen nicht, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Fachleute schätzen, dass es etwa 3-mal so viel sein könnten, vielleicht 4-5-mal so viel wegen der asymptotischen Infektionen, insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung. Wir wissen also nicht, wer wirklich infiziert ist. Das ist etwas, was zum Beispiel Christiane Wopen, die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, immer wieder kritisiert. Warum um Himmels Willen verschaffen wir uns dieses Wissen nicht durch Kohortenstudien, wie das in der Wissenschaft heißt? Und zum Zweiten, es geht doch um Himmels Willen nicht um Inzidenzen, sondern es geht um Erkrankungen, um schwere Erkrankungen, Hospitalisierung, Todesfälle, darum geht es. Und wenn die Impfkampagne jetzt Erfolg hat, dann wird die Inzidenz immer irrelevanter, weil der Zusammenhang zwischen schweren Erkrankungen und den registrierten Infizierten ja immer nur unter bestimmten Bedingungen besteht und die ändern sich gegenwärtig von Woche zu Woche. Also wir müssen dringend weg von dieser geradezu fetischartigen Fixierung auf Inzidenzen.
Inforadio Podcast.